Herr Furrer, das Verhältnis von Musik und Sprache hat in Europa eine lange und im Vergleich mit anderen Kulturkreisen auch eine sehr, sehr eigene Tradition. Es gibt ja nicht nur die Dialektik zwischen diesen beiden Sphären, sondern die Musik selbst versteht sich ja gelegentlich auch als eine Sprache, die all jenes zum Sprechen bringt, was ansonsten linguistisch nicht fassbar ist. Wie gesagt, das hat eine lange Tradition und man könnte gar von einem eigenständigen Kanon sprechen. Sie nun, lieber Herr Furrer, haben, wie ich meine, eine sehr spezielle Konstellation im Verhältnis dieser beiden künstlerischen Ausdrucksformen, Klang auf der einen Seite, Sprache auf der anderen, exponiert. Es geht weder um eine Vertonung des verwendeten Textes von Händel Claus, noch um eine Dramatisierung oder ähnlicher Aspekte der Vorlage, sondern, wie Sie im Programmbuch des Festivals schreiben, um eine Projektion des Textes in den Orchesterklang. Wie kann man sich das vorstellen?
Ich bin im Zuge meiner musiktheatralischen Arbeiten immer wieder auf die gesprochene Sprache zurückgekommen, auf dem Weg, vokale Möglichkeiten zu erforschen, immer wieder den Klang der gesprochenen Sprache untersucht, Möglichkeiten auch das zu kombinieren mit dem Orchesterklang verschmelzen zu lassen zum Beispiel oder auch dem Sprecher eine Resonanz zu komponieren. Ich habe mich jetzt besonders wieder durch die Analyse, durch die Möglichkeiten auch der elektronischen Analyse einer gesprochenen Stimme. In der Stimme passieren Veränderungen unheimlich schnell. Es ist wahnsinnig schwer, das nachzuahmen instrumental, also dass ich nur annähernd an die Formantstrukturen gelange und annähernd auch den Charakter einer Stimme wiedergeben kann. Also es ging mir nicht darum, einen Sprachgestus zu imitieren, sondern wirklich noch näher zum Klang der gesprochenen Stimme zu kommen, das heißt die harmonische Struktur zu untersuchen. Wie ich das gemacht habe mit Spear, habe ich gesehen, wie komplex die einzelnen Obertöne gegeneinander glissandieren. Es ist eine unglaubliche Polyphonie da innerhalb dieses einzelnen gesprochenen Klanges.
Sie haben dann Ihre eigene Stimme aufgenommen und dann analysiert oder wie sind Sie vorgegangen?
Ich habe den Text gelesen und dann mit Spear analysiert, mit Hilfe eines Kollegen Eduardo Mogulianski, der auch mit Open Music und Spear schon umgegangen ist. Ich habe es eigentlich durch ihn kennengelernt und das war für mich wirklich eine Entdeckung, wie sehr die klangliche Veränderung, natürlich sind harmonische Veränderungen in der Struktur. Ich habe vor allem das Geräuschhafte, das ja auch immer da ist, das ist ein großer geräuschhafter Anteil, das habe ich ausblenden können, um nur diese harmonische Struktur zu untersuchen. Ich hatte ein sehr schönes Erlebnis. In Istanbul habe ich einen Sänger gehört, das heißt einen Imam, der den Raum im Körper ständig verändert hat. Das heißt, er hat die Stimme so moduliert, dass der Resonanzraum in ständiger Veränderung war. Das ist eigentlich das einzige Instrument, das imstande ist, das zu tun. Und da ist mir bewusst geworden, wie sehr das unser Raum hören eben auch, also wenn wir vom musikalischen Raum sprechen, dass das Hören gebildet ist durch das Verstehen der Sprache, auch durch das Wahrnehmen einer Stimme und der Expressivität der Stimme an sich, also vor der Sprache noch. Da war also ein Klang gestützt durch der ganze Körperresonanz, dann war der Klang nur nasal, dann war der Klang gepresst hinten im Gaumen, dann es war ein dauerndes Verändern. Und das habe ich dann imitiert, das habe ich nicht elektronisch analysiert, sondern imitiert durch den Bau verschiedener harmonischer Filter. Das sind spektrale Klänge, aber eben quasi harmonische Filter vom Schrei, ja, von einem sehr, sehr komplexen, sagen wir, unharmonischen Verhältnis, wandert dieser Filter langsam zum Grundton und zur Melodie. Also dann erkennt man am Schluss die Melodie. Ich hatte vor, diesem Sprecher einen Resonanzraum zu schaffen. Das heißt, jetzt mit elektronischer Analyse noch näher an den Klang der Stimme zu kommen und diesen Raum anfangs klein und immer zu vergrößern. Das heißt, dieser Sprecher soll quasi in einem großen Raum verschwinden. Ich habe dann die harmonischen Strukturen verlangsamt und gegen Schluss immer mehr Resonanzraum dazugegeben, also instrumental natürlich, alles instrumental, also nichts elektronisch. Es überwiegt dann am Schluss dieser Hallraum.
Aber das Denken kommt sehr wohl aus der elektronischen Musik, nur dass Sie hier nur im Vorfeld mit digitalen Methoden arbeiten, um zu analysieren. Der Klang selbst wird dann von akustischen Instrumenten erzeugt. Das heißt also, das Orchester ist der Hallraum für den Sprecher. Und der Hegel verweist ja in seinen Jenaer Vorlesungen zur Naturphilosophie. Sie zitieren ja Hegel eben auch diese Vorlesungen in Ihrem Programmhefttext, spricht er über die tönend gegliederte Sprache. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Metapher, die auch auf Ihr Stück ganz exemplarisch zutrifft, weil Sie ja hier, wie Sie schon sagen, Räume bilden. Das heißt, es geht gar nicht um Ausklänge, Einschwingvorgänge, Ausschwingvorgänge, sondern es geht um den Tiefklang, wenn ich mal im Bild bleiben darf. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr eigene Herangehensweise an dieses Phänomen zwischen Sprache, Stimme und Klang.
Die Schwierigkeit war natürlich, die dann erstens mal bei der Analyse das Raster zu finden. Da muss man einfach sehr viel experimentieren. Und dann die zweite Schwierigkeit, den Instrumentalklang, das so zu instrumentieren, dass die Charakteristika der einzelnen Instrumente verschwinden. Das heißt, das Saxophon zum Beispiel mit einer sehr charakteristischen Struktur so zu benutzen, dass es perfekt verschmilzt mit den anderen Instrumenten, also eher in einem Subtonbereich, wo das nicht mehr nach Baritonsaxophon klingt. Ich habe lange probiert, wie ich diesen Grundton rekonstruieren kann, und schlussendlich bin ich dann auf eine Mischung zwischen Kontrabass und Baritonsaxophon gekommen. Da ist noch ein Teil, ein Rest von Konsonanten da. Ein S zum Beispiel, ein S ist dann in der Analyse ein sehr hohes, chaotisches. Das ist noch anwesend in hohen Flageoletts und Akkordeonklängen. Also das war mal zunächst die Aufgabe, möglichst nah zum realen Klang zu kommen.
Der Hegel verweist auf diese tönend gegliederte Sprache, verweist aber auch über die leere Stimme des Tieres. Ist in diesem Denkmodell auch der Ansatzpunkt zum Titel des Stückes zu suchen, Apon, also das Abwesende, die abwesende Stimme, die dann wohl im zweiten Teil der Komposition eine wesentliche Rolle spielt. Also woher der Titel und wie ist der Bezug zum Stück?
Apon heißt der Abwesende, bezieht sich auf den zweiten Teil des Stücks, wo diese Imam-Stimme abwesend ist und nur instrumental nachgebildet worden. Also ich wollte da wirkliche Orientalismen auch vermeiden und habe die Melismen sehr auseinandergezogen. Es ist aber eigentlich bei dieser Melodie geblieben, die am Schluss erkennbar ist. Flöte und Bassklarinette spielen am Schluss die Grundtöne und dann Kontrabassklarinette, das sinkt immer weiter ab. Während am Anfang die Melodie noch so gefiltert ist, also eben der Schrei, das war auch das sehr eindrückliche, diesen Imam in der blauen Moschee, der ein unglaublicher Sänger war. Also mit diesen unendlichen expressiven Möglichkeiten, eben vom Schrei zu einem mehr instrumentalen Klang und dann natürlich auch das Arabische, also die Sprache, spielt da natürlich noch eine große Rolle. Also dass da Laute drin sind, die wir in unserer Sprache nicht haben.
Der Text von Händel Klaus ist ja sehr assoziationsreich. Was hat Sie ganz besonders an diesem Text interessiert?
Das Suggestive der Wiederholung, das ist eine Art Zwiebelform, so ein Vorwärtstasten. Ja. Es ist eine Situation im Licht, in einer Wüste vielleicht, ein Selbstgespräch. Ich hatte mir vorgestellt, dass dieser Sprecher mit sich selbst spricht und sich in einer großen Geschwindigkeit befindet. Er reflektiert noch einmal das, was war, und befindet sich in Bewegung, ja, ohne dass er da noch interpretiert. Der Sprecher soll sehr, sehr trocken und emotionslos das sprechen. Also alles andere wird im Zusammenklang mit dem Orchester dann automatisch gegeben. Also ich hatte vor, diese Stimme einfach so zu färben, dass ich eine andere expressive Qualität finde.
Zum Dirigenten eine abschließende Frage. Was war jetzt das Schwierigste in der Umsetzung Ihrer Ideen? Ich denke mal, auch gerade die Konzentrationsfähigkeit der Musiker wird ganz stark angefordert und natürlich, wie Sie schon andeuten, das Mischungsverhältnis zwischen den instrumentalen Gruppen und der Stimme.
Es erfordert einfach ein sehr genaues Hinhören, dass man mitphrasiert eigentlich mit der Stimme, dass man sich ganz in diese Stimme hinein begibt. Und das hat ein bisschen gedauert, bis da die Ohren sich geöffnet haben. Aber ich glaube, dass das kommt und dass diese Einheit entsteht.